Wir freuen uns, Jesus ist nach Jerusalem gekommen, hat die Stadt betreten, Sieger betritt die Arena. Das ist meine Botschaft heute Morgen. Halleluja, Jesus ist stark wie ein Fels. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Mittwoch haben wir einen Gottesdienst, dann am Karfreitag haben wir um 11 Uhr den Gottesdienst und abends kein Gottesdienst. Also merkt ihr das, also abends kein Gottesdienst, abends stehst du vor verschlossenen Türen. Da machen wir was anderes, vielleicht Picknick oder sind wir gemütlich unterwegs oder zu Hause. Ist egal, wir wollen Freitag frei haben und nur morgens, 11 Uhr, Karfreitag Gottesdienst, Abendmahl und so weiter, Gemeinschaft mit Gott und wir wollen eine tolle Zeit haben. Samstag wird das Thema dann sein, der Teufel fürchte sich vor der Wahrheit. Und dann am Ostersonntag morgens, Jesus ist wirklich wahrhaftig auferstanden. Das ist ein großes Ereignis gewesen. Und das schließt das ab nachher, was ich hier predige. Der Sieger betritt die Arena. Jesus kommt nicht als Feigling oder Weichling oder sonst irgendwie. Nein, er kommt auf diese Welt als der Herr aller Herren. Ich habe die letzten Tage über die Herrschaft Jesu gesprochen. Er ist Herr, er ist König. Und er kam nicht als, ja, wird die Sache gut werden oder nicht. Er wusste ganz genau, die Sache wird prima. Ostersonntag nachher, er ist wahrhaftig auferstanden. Du musst wissen, warum Jesus überhaupt in diese Welt gekommen ist. Er kam nicht nur, um Zeit zu vertreiben und uns bis in 35 Jahre lang irgendwelche biblische Wahrheiten erklären oder die Bibel auszulegen. Nein, er kam als der Herr über Sabbat, er kam als Herr über die Dämonen, er kam zu uns als Herr mit Vollmachten, Sünden zu vergeben. Die Juden, die Pharisäer haben damals gesagt, ja, wer kann Sünden vergeben? Nur Gott kann Sünden vergeben. Was erlaubt sich dieser? Jesus konnte sich viel erlauben. Er konnte sogar den Sturm stillen. Ihm war gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und so kam er schon als Mensch. Er kam als Mensch, als Menschensohn, so hat er sich immer bezeichnet und tituliert. Er kam und heilte Kranke. Auf ihn ruhte der Geist des Herrn, der Geist der Vollmacht. Er kam in diese Welt wie David zum Goliath. So kam Jesus. Und ich habe gestern euch erklärt, versucht, also der Teufel, der versucht, Jesus zu provozieren, versucht, Gott zu provozieren, war zu stolz, hat sich eingebildet, ich bin der Stärkste. Und dann kam ja diese Rebellion im Himmel. Und deshalb haben wir dieses große Problem hier, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen haben, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächte. Das ist, warum Jesus kommen musste. Er musste endlich mal dem Teufel in die Schranken weisen und sagen, was erlaubst du dir? Mein Vater ist der Allmächtige, der Starke. Und deshalb von ihm lernen wir, wie wir geistlich kämpfen, wie wir geistlich unser Leben gestalten. Also du kannst für dich persönlich nehmen, Jesus, so wie du das gemacht hast, du möchtest auch machen. Er kam als der Sohn des lebendigen Gottes. Und er kommt jetzt zu diesem Goliath mit seiner Steinschleuder und sagt, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Du, was machst du alles? Du mit Speer und Spieß und Schild und so weiter. Er kommt als das Lamm. Der Löwe aus Juda kommt als das Lamm. Und nimmt die Schlacht auf, trägt der Welt Sünde. Die Juden damals in Markus 1, Vers 22, die erschraken, als sie Jesus hörten. So mächtig war er. Er kam auf diesen Planeten Erde, schon als kleines Baby. Haben die Leute Furcht gehabt vor ihm. Herodes und ganz Jerusalem erschrak, als sie hörten, wo ist der neugeborene König der Juden. Schon als Baby hat er die Welt das Zittern gelehrt. Er kam als Sieger. Er kam nicht als Verlierer. Das ist uns ganz arg wichtig. Als Schwächling oder als Versager. Wenn du Kind Gottes wirst, bist du auch kein Schwächling, kein Versager mehr. Du bist stark in Jesus Christus. Amen. Wir haben Power. Und wir müssen diese Kraft anziehen und lernen von Jesus. Er hat die Schlacht gekämpft. Er ist der sich vorgeprescht hat, der Vorreiter. Die Juden in Markus 1, Vers 22, sie erschraken über seine Lehre. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Er kam, Jesus kam, um sein Erbe anzutreten, seinen Besitz abzuholen. Er kam, dich und mich aus den Klauen der Hölle zu holen. Wir waren alle in der Gefangenschaft Satans, jeder Einzelne. Ob du okkult warst oder nicht okkult belastet warst, spielt keine Rolle. Ob du ein Sünder warst oder kein Sünder bist. Sogar die Heiligen, die Allerheiligsten, die waren alle in der Gewalt Satans. Jeder Mensch, der auf diesem Planeten Erde geboren war, der von Adam und Eva abstammt, wenn er nicht vom Affen abstammt, also der war in der Gewalt Satans. Der Teufel möchte gerne, dass der Mensch vom Affen abstammt, denn dann hat er Anrecht auf die Menschen. Denn diese Gene ist eine ganz andere Gene als die menschliche Gene, der Affe. Und er hat immer versucht, die Menschheit zu vermixen. Damals schon vor der Sintflut, Gottes Söhne, Menschentöchter und so weiter, sollte eine ganz andere Rasse entstehen. Oder dann, als die Israeliten nach ins gelobte Land kamen, da gab es auch Riesen, also Mischlinge. Der Satan will immer vermischen und wollte nicht, dass gerade aus dem Geschlecht der Juden, aus dem Hause Davids, Jesus, der Messias, geboren wird. Er hat immer versucht, das Haus Davids zu vernichten, weil er wusste, hier kommt derjenige, der mit mir den Kampf mal aufnimmt. Dieser David, der Sohn Davids. Nicht nur David, sondern der Sohn Davids. Und er kam. Jesus kam, um dich aus der Hölle zu holen, aus der Gewalt Satans zu befreien. Kolosser Kapitel 2, da heißt es von Vers 14 bis 15, der Schuldschein, der mit seinen Forderungen belastete uns und so weiter. Und jetzt hat er das für ungültig erklärt. Deshalb kam er. Er kam und sagte, Teufel, was willst du? Du hast überhaupt keine Ansprüche. Die Rechnung ist bezahlt. Er kam, um diesen Kampf zu führen. Die unsichtbaren Mächte hat er entwaffnet und sie zu ihrer Schande vor aller Welt einen Triumph draus gemacht. Er hat die Weltmächte entmachtet. Und wenn ich heute, wenn du die ganze Karwoche jetzt betrachtest, wenn ich heute über den Sieger, diesen Champion Jesus Christus spreche, er hat alle bloßgestellt, die Pharisäer bloßgestellt, die hohen Priester bloßgestellt, den Herodes bloßgestellt. Da sagt er weder Mu noch mehr, sprichst du nicht mit mir? Er hat mit ihm gar nicht geredet. So war Jesus auf stur geschaltet. Und er musste sich nicht vor den Leuten beugen, denn er war der Herr des Universums. Er konnte sich leisten. Wenn du die Karwoche betrachtest, heute, also das erste, was er tat, er zieht nach Jerusalem ein. Und am Sonntag, das ist der Triumph Jesu bei den Menschen. Die Menschen freuen sich. Aber du siehst, wie die Menschen sind. Heute, Halleluja, Hosianna. Und dann ein paar Minuten später kreuzige ihn. Aber das hat Jesus alles ertragen, miterlebt und so weiter. Der Montag ist der Tag der Autorität. Dann verfluchte den Feigenbaum, reinigte den Tempel. Das ist, was er am Montag getan hat. Also in der Zeit, wo er in der letzten Woche war. In der letzten Woche war er Messias, war er Erlöser, war er Heiland. Vorher war er nur Menschensohn. Dann war er Rabbi, er lehrte, und in der letzten Woche, das ist die Hauptwoche seines Lebens, die wichtigste Woche im Leben Jesu und die wichtigste Woche überhaupt im Universum, würde ich sagen. Wenn das nicht gewesen wäre, könnten wir gar nicht in den Himmel kommen. Am Dienstag ist der Tag der Auseinandersetzung mit den Priestern, den Ältesten, den Schriftgelehrten, und dann sagte siebenmal den Pharisäern und Juden, wehe euch, wehe euch, wehe euch. Ihr wisst alles, aber die Leute, lasst ihr nicht zu der Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er sagt, dass er eines Tages so wie ein Stein kommt und alles zermalmt und den Stein, den die Bauleute verworfen haben, das wird zum Eckstein werden. Das alles passiert in dieser Woche. Und dann verwerfen die Juden ihn und sagen, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Da treffen die Juden auch eine Entscheidung, also vor allem die Geistlichen treffen eine Entscheidung, der muss weg. Dann der Mittwoch, da haben wir keinen Bericht in der Bibel. Donnerstag ist der Tag der Gemeinschaft, da passiert die Fußwaschung. Da gibt es das Abendmahl und da geht Judas den Herrn zu verraten. Am Freitag ist der Tag des Leidens, ein Tag des Gebets im Garten Gethsemane, dann der Verrat, die Verleugnung des Petrus. Da erlebt Jesus persönlich die schwere Last der Schuld und der Sünde. Dann diese Verhaftung, die Verwerfung und dann schließlich die Kreuzigung. Das schließt den Tag ab. Am Samstag stieg Jesus hinab an den tiefsten Örter der Erde, der Unterwelt, des Universums, in die Hölle ging er hinein. Jesus hat keine Angst vor der Hölle. So betritt er die Arena, diese Plattform, diese Bühne, krempelt sich die Ärmel hoch und geht hinab. Und die Hölle erschrickt und die Hölle zittert. Am Sonntag, dem ersten Tag der Woche, ist der Tag der Auferstehung. Ein glorreicher Tag, in der alle früher, die Frauen wollen ihn salben oder noch wenigstens am Grab ein Gebet verrichten. Aber der ist nicht da. Wen sucht ihr? Ihr habt euch an der Adresse verirrt. Er ist nicht da, er ist auferstanden und erlebt. Und deshalb auch unsere Lieben, wenn sie sterben, die sind nicht in der Erde, die sind in Gottes Hände. Die sind in Gottes Hände, alle unsere Lieben. So, Zacharia Kapitel 9, von Vers 9 weiter, da heißt es, so spricht der Herr, juble laut, du Tochter Zion. Haben wir ja gesungen, macht hoch die Tür. Juble laut, du Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Jerusalem in der Zeit, als Jesus in dieser Stadt weilte, Herodes herrschte, ein Edomiter, gar kein Israelit, gar kein Jude, ein Edomiter, einer, der eigentlich das Volk Gottes hasste. Die Edomiter haben das Volk Israel gehasst und so einer regierte gerade Jerusalem, baute natürlich einen großen Tempel, große Paläste. Und Römer beherrschen die Stadt. Juble, Tochter Zion, Jerusalem jauchze. Und dann, was Jesus tut oder was dieser König macht, er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einen Esel. Aber nicht auf einem Esel, sondern auf dem Fohlen eines Esels. So steht in meiner Bibel. Weißt du, nicht nur auf den Esel, dass er reitet, nein, auf den jungen Esel. Also, Herr Jesus, was machst du? Der alte Esel, der hat noch Rückgrat. Aber der Junge, der muss noch stark werden. Er reitet auf den Fohlen eines Esels. Und dann lese ich weiter. Der Sieger betritt die Plattform. Ich vernichte die Streitwagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Die ganzen sterischen Böcke. Und vernichte die Kriegsbögen. Jesus, der Herr, vernichtet zuerst einmal. Er räumt auf. Und deshalb war auch der erste Akt, was er in Jerusalem tat, den Tempel gereinigt. Also, da erschraken sie, als er die Tische umwarf und die Tauben fliegen ließ. Und dann heißt es weiter, er verkündigt für die Völker den Frieden. Seine Herrschaft reicht von einem Meer zum anderen, von Euphrat bis zum Ende der Erde. Der Held Jesus kommt, gesandt von seinem Vater. Er kommt, um zu kämpfen. Der Herr tritt die Kälte allein. Jesaja 63, Vers 3, wenn du liest, das ist eine Geschichte, wie Jesus unser Heil erworben hat. Er hat ganz allein gekämpft. Mit seinem blutverschmiertem Kleid kommt er und verrichtet seine blutige Arbeit und tritt die Kälte. Er kämpft allein. Niemand steht ihm bei. Du siehst sogar die letzten Jünger, die er noch hatte, die sind ihm weggelaufen. Der eine hat verraten, der andere verleugnet ihn. Und dann heißt es hier weiter, Jesaja 63, ich habe die blutige Arbeit verrichtet und niemand hat mir beigestanden, niemand hat mir geholfen. Das ist also jetzt, der Prophet spricht, es ist alles schon fast passiert, Jahrhunderte vorher. Er hat es im Geiste gesehen, was da alles kommt und wie es kommen wird, wie der Sieger kämpfen wird. Deshalb war Jesus so überzeugt und sagt, komm, ach, das nehme ich jetzt auf. Der wusste den Ausgang, denn wir wissen ja, gestern habe ich euch erzählt, auf dem Berg der Verklärung, da hat er mit Moses und Elia von dem Ausgang gesprochen, wie die Sache ausgehen wird. Und Jesus wusste von vornherein, und die Jünger hätten auch wissen sollen und müssen, es wird alles gut werden. Unser Sieger ist Jesus Christus, die Sache ist schon entschieden. Brauchen wir gar nicht weiterdenken. Ich lese in Jesaja 63 weiter. Ich habe in meinem Zorn die Völker zerstampft wie Trauben in der Kälte. Ihr Blut ist auf mein Gewand gespritzt. Und da sind alle Menschen schuldig geworden an Jesus Christus. Die Juden und die Römer. Da kann niemand sagen, ja, das waren die Juden. Oder das waren die Römer. Nein, niemand kann das sagen. Wir sind alle Völker mit drin beteiligt und mit hineingenommen. Sein Blut an seinem Gewand verspritzt. Und ich sah, dass die Zeit gekommen war, mein Volk zu retten und alle seine Feinde zu vernichten. Also das ist schon brutal. Der Herr versteht keinen Spaß. In der letzten Woche gab es keinen Spaß. Das Hören und Sehen den Leuten vergangen. Überleg einmal. Weißt du, wenn du den Film Passion mal angeguckt hast oder je gesehen hast einmal, weißt du, dann vergeht dir das Lachen. Da läuft Schauer runter, kalt und heiß. Und als der Film hier vorgeführt wurde im Alex, im Kino, da stand ein Mann auf und sagt, oh, der Herr, das hast du alles für mich getan. Und das war ergreifend, als irgendein Gläubiger wahrscheinlich, der so ergriffen war und Gott dankt bei einem nicht-christlichen Film. Das war nur Weltfilm. Im Kino gezeigt, im Kinofilm. Du kannst sogar im Kinofilm die Gegenwart Gottes spüren. Also da wird heiß und kalt einem. Er starb für dich und für mich. Er hat die Kälte getreten hier. Ich sah, dass die Zeit gekommen war, mein Volk zu retten. Und das, als Jesus erkannte, jetzt ist die Zeit, dann hat er schnurstracks seinen Weg nach Jerusalem gerichtet. Ich dachte, es würde mir jemand helfen. Aber als ich mich umsah, war keiner mehr da. Da habe ich alles selber gemacht, in meinem Zorn. Weißt du, in meinem Zorn. Jesus ist zornig auf den Teufel losgegangen. Er hat Wut gehabt. Und du erlaubst, all die lieben, guten Menschen für dich zu beanspruchen. Was denkst du? In der Offenbarung Kapitel 19 sehen wir Jesus noch einmal, Vers 11 und folgende Verse, als Reiter auf dem weißen Pferd. Er kommt als der Sieger. Der Antichrist glaubt, er ist der Herr. Er kommt auch als Reiter. Aber er ist der Bösewicht. Weißt du, die Gnade und das Gericht ist so eng beieinander. Und ich zog aus und siegte, heißt es von Jesus. Und hier in dieser Geschichte von Jesaja 63. Dazwischen, zwischen Jesaja 63 und Offenbarung 19, ist so viel passiert. Das sind die Reiche dieser Welt, die gefallen sind, die zerstampft sind. Guck mal, wie viele Reiche schon untergegangen sind. Alle großen Reiche dieser Welt sind untergegangen. Gibt es noch irgendein Reich? Wo ist das Deutsche Reich? Frankreich? Die Queen ist nur noch Marionette. Wo sind die ganzen Mächtigen? Und er erfüllt Jesus hier den Traum des Nebukadnezars, zermalmt der Stein aus dem Felsen, der gehauen wurde und ohne Menschenhand kommt, zermalmt alle Reiche dieser Welt. Das, was damals in Jerusalem begann, findet, Geschwister, haltet euch fest, findet wahrscheinlich in unseren Tagen statt. Der Sieger betritt die Arena Maranatha, die Globalisierung, Euro, Europa und alles, was die großen Politiker machen. Guck mal, was für Aktivitäten auf der politischen Bühne passieren. Und das Standbild des Nebukadnezars und unten sind Zehen, die Zehen mit Ton und Erz vermischt. Und dann kommt dieser Felsblock vom Himmel und zermalmt sie. Was wir hier erleben, Jesu Einzug in Jerusalem findet hier in unseren Tagen statt. Denken wir diesem Euro von Zypern und die ganzen Eruptionen, was da passieren und Erschütterungen, die stattfinden. Es geht rund um die Welt. Wenn da mal ein Rädchen ausfällt, dann funktioniert nichts mehr. Die großen Discount-Geschäfte haben jetzt vor Ostern eine Anweisung bekommen, eine geheime Anweisung, per Telefon, nicht schriftlich, per Telefon haben sie Anweisung bekommen, sorgt 40% mehr Konserven und Trinkwasser und sonst was, sorgt euch vor. Warum? Weil die ahnen, da kann was kommen, und zwar über Nacht. Und die Bibel sagt, ohne Menschenhand und plötzlich, und dann weinen die Kaufleute, gefallen, gefallen ist Babel. Der Sieger betritt die Arena. Weißt du, Jesus ist gekommen und hat mit Satan den Kampf aufgenommen und bei seiner Wiederkunft schließt er die Sache alles ab. Der alte Prophet sagt, fürchte dich nicht, Tochter Sion. Und Johannes schreibt, wenn ich Johannes richtig lese und richtig verstehe, das verstanden seine Jünger damals auch nicht auf dem Berg der Verklärung, den Ausgang. Sie haben über den Ausgang gesprochen. Und er schreibt, ja, er wurde verherrlicht und wir dachten, von was er da redet und so weiter. Aber damals, als es passierte, hatten die Leute keine Ahnung. Und mittlerweile wissen wir. Wir lesen Zeitung, wir gucken Fernsehen, wir hören Radio, wir haben Internet. Wir sind bestens informiert und hört die Signale. Und die Bibel sagt, wenn das alles geschieht, erhebt eure Häupter und eure Erlösung naht sich. Der König kommt. Weißt du, wir spielen eine schöne Geschichte, Passionsgeschichte in Oberammergau irgendwo. Aber wir spielen keine Passionsgeschichte, wir erleben pur die Passionsgeschichte. Das geht uns durch Haut und in die Knochen. Weißt du, die ganze Geschichte begann, Jesus hat ein gutes Werk getan, hat Lazarus aufgeweckt von den Toten. Und das Volk aber, das bei ihm war, als Lazarus aus dem Grabe rief und so weiter und ihn auferweckte, rühmten die Tat Jesu, was er getan hat, ein paar Tage bevor er nach Jerusalem einzog, von Bethanien. Und sie rühmten. Und da kamen diese Pharisäer und sagten, alle Welt läuft ihm nach. Und guck mal, alle Welt, mittlerweile das Evangelium ist in der ganzen Welt gepredigt worden. Alle Welt läuft ihm nach. Der Herr ist Herr. Er betritt die Arena. Du musst es vorstellen, eine große Olympiade findet statt und mittendrin ist der Kämpfer. Ein Fußballspiel. So, und jetzt kommt der Kämpfer und wirft seinen Federhandschuh hin und sagt so, jetzt zeig mir, wer du bist und was du kannst und was für Rechte du hast. Die Pharisäer waren ja entsetzt und sagten, alles Volk läuft ihm nach. Hier begann dieser Kleinkrieg schon, dieser spießbürgerliche Krieg. Er kam total anders, als die Leute dachten. Die Leute dachten, er schmeißt die Römer aus dem Land raus. Nix, das hat er gar nicht getan. Er kam anders als die Könige. Er kam nicht auf Kamel oder Elefant wie Hannibal nach Rom. Nein, gar nicht, nicht mal auf dem Pferd. Er kam auf einen Fohlen, die Füße bammelten runter. Und das arme Tier schnaufte. Und die Jünger, kein roter Teppich, die Jünger legten ihre Kleider hin. Und die Juden in Jerusalem, die jubelten ihm nicht zu. Die Galiläer, die dort waren. Aber du musst vorstellen, was jetzt in Jerusalem passierte. In Jerusalem ist dieses ein besonderes Halljahr, Jubeljahr. Besonderes Passa findet statt. Und Flavius, wenn der richtig berechnet hat, manchmal übertreibt der Mann. Aber als Geschichtsschreiber, manchmal aber sagt er auch die Wahrheit. Und er sagt, in Jerusalem waren zu der Zeit etwa, wurden zu der Zeit 250.000 Lämmer geopfert. Und pro Lamm hat man 10 Personen gerechnet. Also demnach wären in Jerusalem 2,5 Millionen Pilger gewesen. Das war ja, die ganzen Juden aus der ganzen Welt kamen zu diesem besonderen Fest im Tempel. Und jetzt kommt Jesus mittendrin. Gottes Timing. Gott arbeitet immer time, just in time. So arbeitet Gott. Und diese Galiläer jubeln und Maranatha, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn Hosiana. Und der geht doch ganz anders, schmeißt die Römer nicht raus. Er erniedrigt sich, sitzt auf dem Esel, dann wird er verhaftet, dann wird er verraten, dann wird er verleugnet. Gar nicht als ein gewaltiger Herrscher. Die Menschen haben sich alles was ganz anderes vorgestellt. Und die meisten stellen sich auch heute Jesus ganz anders vor. Also ich bete und sofort stehen Tote auf. Die sterben. Ja, ist das ja auferstehen. Oder was auch immer ist, wir stellen uns das ganz anders vor. Gottes Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, ihr Lieben. Er verhöhnt und verspottet die ganze Macht und die Mächtigen können mich verhaften, nimmt mich, hängt mich. Er nimmt das Angebot Satans nicht an, damals alle Reiche kannst du haben, aber sagt, danke, brauche ich nicht, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Jesus ignoriert Satan. Du musst vorstellen, diese Kämpfer, wie die aufeinander zugehen, Jesus und Satan. Jesus schaut ihn gar nicht an, nimmt ihn gar nicht ernst. Die Mächtigen nimmt er gar nicht ernst. Das demonstriert er im Umgang mit den Mächtigen, den Führern dieser Zeit damals. Er geht in die Arena, ganz selbstbewusst geht auf die Sache zu. Die Schlacht auf Golgatha ist ein Durchbruch gewesen für unsere Erlösung. Und er geht, der Sieger betritt die Arena, dieses Kolosseum, diesen Schauplatz da, wo alle versammelt sind, wo alle gaffen, alle gucken. Keiner hilft ihm, er tritt die Kälte allein. Und der Sieg wird öffentlich entschieden vor aller Welt. Vor aller Welt. Der Sieg wird öffentlich entschieden, öffentlich verhandelt, öffentlich gefochten. Pilatus wäscht seine Hände in Unschuld und sagt, ich bin nicht schuldig. Macht, was ihr wollt mit ihm. Jesus leidet öffentlich. Wenn es damals Fernsehen gegeben hätte, wäre in Fernsehen gesendet worden, zu der besten Sendezeit rund um die Welt per Satellit. Er richtete seinen Blick geradeaus auf Jerusalem und er griff Jerusalem an. Die ganze fromme Welt, die religiöse Welt, forderte die Mächtigen raus und griff sie frontal an. Ihr seid doch alle Heuchler. Ihr seid doch alle Heuchler. Ihr seid doch alle Lügner. So geht er auf die Leute zu, reißt ihnen die Maske vom Gesicht, zeigt ihnen, wie verlogen sie sind. Da kommt noch der Hohepriester. Wir brauchen 2 Zeugen, sonst können wir nicht anklagen. Wir brauchen 2 Zeugen. Und dann suchen sie falsche Zeugen. Ja, wir haben gehört, er hätte gesagt, man soll dem Kaiser keine Steuern zahlen. Wir haben gehört. Aber so unsichere Zeugenaussagen, wir haben gehört, er fordert die Mächtigen heraus und macht einen Triumph aus ihnen. Naja, naja, die Karwoche ist für Christen, wahre Gläubigen, keine Trauerwoche, keine Kummerwoche, keine Zitterpartie. Es ist eine Powerwoche. Jesus hat gesiegt, hat gekämpft. Weißt du, das hat man gefiebert. Wie wird die Sache ausgehen? Die erste Karwoche. Da passierte der Durchbruch. Nicht der Tod ist das Letzte, sondern der Sieg ist das Letzte. Halleluja. Die Auferstehung. Alles, was in dieser Woche passierte, war Gott gewollt. Niemand soll sagen, das war Zufall. Oder das haben die gemacht und jene gemacht. Nein, es ist von Gott gewollt. Das Kreuz ist von Gott gewollt, habe ich euch gestern Abend gesagt, hört euch die CD an. Weißt du, das ist nicht eine Erfindung von dem und jenem, das Kreuz ist ein Teil unserer Wirklichkeit. Es war die intensivste Woche im Leben Jesu. Es ist die Kernzeit der Erlösung, unserer Erlösung. Alles andere ist unwichtig. Weißt du, die ganzen Heilungswunder und die ganzen Brotwunder und die ganzen Wasserwunder und Weinwunder, die kannst du dir sparen, die helfen dir nicht weiter. Wäre Jesus nicht gestorben für dich und mich, kannst du alles andere vergessen, sind alles nur Märchen, Sagen, Legenden, Mythen. Aber das, was dort geschah, das ist, was mich errettet, was mich verändert, was mich anders macht. Dieser Kampf hat das ganze Universum erwartet. 3/4 zwei Drittel der Engel, die haben gefiebert, gewartet, wie wird es ausgehen? Denn der Satan war so schlau, ein Drittel der Engel hinter sich zu scharen. Die haben mitgemacht. Und das sind die Dämonen, die nachher in dieser Welt rumschwirren. Es war Weltschicksalsstunde, Entscheidungsschlacht war das. So ganz was Gewaltiges. Er kam und siegte und ging. Das war Jesus. Er starb als unser Stellvertreter. Weißt du, er sprang in die Bresche. Keiner wollte diesen Federhandschuh aufnehmen. Keiner hat es gewagt. Keiner hat es sich zugetraut. So ähnlich wie beim David und Goliath damals in der Geschichte. Alle verstecken sich 40 Tage lang hinter dem Wagen, einschließlich der Saul, der König, der eines Hauptes länger war, der eigentlich hätte sagen, was machen können. Keiner hat sich was getraut. Und der sagt, wo ist denn euer Gott? Und wo seid ihr da, ihr armen Israeliten? Was wollt ihr da? Und dann kommt David auf das Schlachtfeld. Seine Brüder meinen, der ist nur neugierig und will sehen, wie die Schlacht aussieht. Nein, er kam, um die Entscheidung herbeizuführen. Ohne David wäre die Geschichte ganz anders ausgegangen mit den Philistern. Der hätte die Philister alle in den Sack, die Israeliten, gesteckt. Ja, aber da kommt der kleine David, der unschuldige David, der Gesalbte Gottes, der neue König, der kommt und betritt die Plattform. So war es auch ähnlich hier mit Golgatha. Mit Golgatha, dort kommt er. Zuerst ist er, schimpfen sie alle, regen sich alle auf. Und dann nimmt er die Schlacht auf als Gesalbter. Weißt du, man glaubt, Gott zieht hier eine Show ab. Als ich Christ wurde, weißt du, da bist du sehr, sehr kritisch in den Anfängen deines Glaubens. Weißt du, alles siehst du mit einer ganz so komischen Brille durch. Weißt du, satanische Brille oder teuflische Brille oder kritische Brille. Da dachte ich zuerst einmal, alles, was wir so in der Bibel lesen, ist eine fromme Show. Da ist das Gott und der Teufel miteinander fechten und kämpfen, als wenn die Skat spielen würden. Und der eine siegt mal und dann siegt wieder der andere. Aber das war keine fromme Show, das war von Gott arrangiert. Und Gott wusste ganz genau, alles hilft nicht. Ich habe schon Propheten geschickt, ich habe schon Männer Gottes geschickt, ich habe Könige geschickt, ich habe Priester geschickt. Nichts hat geholfen. Jetzt geht mein Sohn runter. Die Engel haben nicht geholfen. Die Leute haben keinen Respekt vor Engel. Die beten dann die Engel an und bringen die Engel noch in Probleme. Jetzt kommt der, der alle Gewalt hat, sein Sohn. Jesus sagt, ich gehe jetzt. Und die Stadt Jerusalem zittert, als sie hören, euch ist der Heiland geboren. Wo ist er denn? Der hat die Schlüssel Davids. Er ist der Überwinder. Er betritt die Arena in aller Niedrigkeit, so unscheinbar wie der Schwarze Ritter. Kennt ihr diesen Film? Der Schwarze Ritter, der dann plötzlich die irgendwo sich verkleidet, kämpft und keiner weiß, wer ist das? Wer ist das? Er wirft Satan den Federhandschuh hin. Ist ein Privatkrieg. Golgatha ist ein Privatkrieg. Gott und Satan ist ein Privatkampf. Hier wurde eine Privatsache ausgemacht. Ein Ehrenduell. Und es geht jetzt um die Ehre. Wer hat hier auf diesem Planeten das Sagen? Gott oder Satan? Und Satan wollte verhindern, dass Jesus am Kreuz stirbt. Denn er wusste, wenn er im Garten Gethsemane verreckt, vor Erschöpfung, dort sein Herzinfarkt bekommt, Kreislaufkollaps, denn er schwitzte Wasser und Blut. Wenn das alles passiert, wäre im Garten Gethsemane, hätte der Teufel sich die Hände gerieben. Ist er natürlich gestorben, ganz natürlichen Todes. Aber Jesus wollte keinen natürlichen Todes sterben. Er wollte eines verrückten, übernatürlichen Todes sterben. Am Kreuz wollte er hängen. Er hat seinen Blick aufs Kreuz gerichtet, weil das war Gottes Plan, von Gott arrangiert. Und jetzt, wer kann mit mir die Schlacht aufnehmen? Da war keiner da. Ich habe die Kälte allein getreten, Jesaja 63. Zwei Platzhirsche, die kämpfen jetzt um ihr Revier. Gott und Satan. Das musst du dir vorstellen, so war es, buchstäblich. Zwei stoßen zusammen. Zwei Mächte. Und Jesus lässt alles gewähren. Er lässt sich schlagen, lässt sich prügeln, lässt sich zu Boden werfen. Weißt du, und der Teufel triumphiert und je mehr er über Jesus triumphiert, desto schlimmer wird die ganze Geschichte. Lässt sich verachten, er lässt sich peinigen, lässt sich verspotten, lässt sich verleugnen. Er sagt, niemand nimmt mir mein Leben, ich gebe es freiwillig. Also das hat er freiwillig getan, Johannes 10, Vers 18. Es war sein freier Entschluss. im Willen des Vaters, aber er ließ alles so gewähren. Weißt du, da liegt er auf dem Boden, alle applaudieren jetzt. Satan, 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 Satan. Verstehst du? In diesem größten Triumph Satans macht er Satans Macht zunichte. Am Samstag, an der Karre, Samstag geht er in die Unterwelt und dort nimmt die Gefangene gefangen. Es sieht alles noch so dunkel und trüb aus. Die Jünger verstecken sich aus Furcht vor den Juden. Jesus kommt mit Macht, aber er gebraucht die Macht gar nicht. Überhaupt nichts, überhaupt nichts. Er hat Macht gehabt. Überleg einmal bei der Verhaftung. Jesus hat Autorität gehabt, als er sagte, ich bin's. Das ist der Name für Gott. Ich bin's. Da sind sie, die Römer und die Knechte des Hohen Priesters, wie tot zu Boden gefallen. So steht es im Evangelium. Ich bin's. Nehmt mich. Und da waren noch die Jünger dabei, die haben das gesehen, wie flach sie liegen. Er hätte nur ein Wort sprechen können und die hätten sich in Luft aufgelöst. Wären verzaubert als Wühlmäuse. Aber er hat es nicht alles gemacht. Er hat gar nicht seine Autorität gebraucht. Jesus hat sich an den Menschen interessiert. Er sagt, ich muss die Menschen erretten, die genauso, eigentlich sollte jeder Einzelne, jeder Zuschauer, sollte hier unten liegen, so zugrunde gerichtet. Der Sieger kommt und er denkt, was mit diesen vielen Menschen, die brauchen Hilfe. Und er kam, um Menschen zu helfen. Und Jesus verspottet alles und verachtet alles. Und er war der Unwerteste, der Verachteste und hat nichts von der Schönheit, von Glanz, von der Herrlichkeit Gottes auf sich genommen, nichts dafür gegeben. Er sagt, ich spring und ich erlöse jetzt das Volk Gottes oder die Menschen. Ein wirklicher Held. Weißt du, zuerst mal verlieren, zuerst mal einen Rückzug wie Tsunami, zuerst mal weiter zurück und noch weiter zurück. So geht Jesus. Er erniedrigte sich. Philipper Kapitel 2, Vers 6. Jesus war Gott. Aber er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, wurde ein Sklave unter den Menschen gleich. Sein Leben war eines der Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und darum hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Darum hat ihn erhöht und ihm alle anderen Namen untertan gemacht und Macht dem Namen Jesus gegeben, im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Und ihre Knie müssen beugen und ihre Zunge müssen bekennen, er ist Herr zur Ehre Gottes. Alle müssen bekennen, das hat Gott gemacht. Das hat Gott zugelassen, das hat Gott so gewollt. Er sagt, wenn du gehst, du outest nicht gleich. Zeigst nicht, wer du alles bist. Weißt du, lass uns dieses Spiel mal durchspielen, diese Show, dieses Drama, diese Geschichte, was dort passierte. Der Einzug Jesu ist die Einleitung zu diesem Akt. Zu diesem dramatischen Akt. Zuerst mal alle empfangen, dann will keiner mehr ihn haben. Alle verlassen ihn. Der wirklich Starke kommt. Und es zeigt sich in den nächsten Stunden, wer der Starke ist. Er bekommt 39 Schläge. Bei 40. Schlag ist er tot. Mit dieser Keule und mit diesem, die Wunden bluteten. Weißt du, er bestimmt das Tagesgeschehen plötzlich. Kannst Jerusalem entsetzen? Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in den letzten Tagen hier in Jerusalem passiert ist? Fragen die beiden Jünger den Herrn Jesus, als er mit ihnen nach Emmaus geht. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was da passiert ist? Alle, das ganze Land war so erschüttert über die ganzen Vorgänge. Und hier ist Jesus. Und alles, was er tut, hat Symbolcharakter. Alles, was er tut, hat Symbolcharakter. Diese Tragödie, das, was wir mit ihm gemacht haben, ihn, den Sohn Gottes, den Reinen, den ohne Fehler und ohne Makel, er nimmt diesen Kampf auf. Und er hat nur Gutes getan. Er hat den Lazarus aufgeweckt. Da hätten sie schon Respekt bekommen können. Guck mal, wenn der den Lazarus aus dem Grab rauskommt und der stinkt schon und der macht ihn lebendig, dann wird er auch lebendig werden, denn der hat Macht über Tod. Und schon zu Lebzeiten, was ist, wenn er nachher im Jenseits ist? Bei Gott. Und dieser Sieger von dort vom Friedhof, Jesus beginnt seine Mission, sein Leidenszeit beginnt eigentlich am Friedhof, mit der Auferweckung von Lazarus, Bethanien und dann Einzug in Jerusalem. In der Weisheit, das ist in Apokryphen, Kapitel 2, Vers 16, da heißt es, ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, dann nimmt Gott sich seine an. Also wenn Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und war, dann wird sich Gott um ihn kümmern. Dann muss er gar keine Angst haben. Das haben die Juden gewusst. schon 200 vor Christus. Und in diesem Wissen, in dieser Gewissheit kam Jesus auf diese Welt, ging nach Jerusalem. Ich bin im Recht, ich bin im Willen Gottes, ich gehe Gottes Weg. Und vor wem soll und vor was sollte mir grauen, vor was sollte ich mich fürchten? Er wusste ganz genau, Gott wird für mich streiten. Wenn du das weißt, und ich möchte jetzt wieder zu uns wieder zurückkommen, wenn du das weißt, Gott ist mit dir, du bist in Reinen mit Gott, du bist hast reinen Tisch mit Gott gemacht, dann kannst du sicher deinen Weg gehen, dir wird nichts passieren, kein Haar wird sich dir krümmen. Also so betritt dieser Sieger die Arena. Der Teufel stürmt natürlich auf Jesus zu, ohne Ahnung, wer er ist in Wirklichkeit. Denkt es nur ein Mensch, ein ganz normaler Bürger, ein Jude. Nein, nein, das war kein Bürger, das war der Sohn des lebendigen Gottes. Der prophezeit hatte, oder auf den Prophezeiungen, alle Prophezeiungen sich konzentriert haben. Jesus sagt selbst, ihr werdet den Menschensohn sehen, zur Rechten der Majestät Gottes sitzen. Also er wusste selbst schon vor seiner Kreuzigung, was mit ihm passiert. Ich werde auferstehen, ich werde wiederkommen. Passt auf, ich werde wiederkommen. Ich werde wiederkommen. Deshalb, der Tod war nicht das Letzte für ihn. Er wusste den Ausgang, den Fahrplan Gottes. Musste nicht das Menschensohn das alles leiden. Er wusste, was alles auf dem Programm stand. Deshalb, die Ärmel hochgekrempelt und er tritt die Kälte allein. Kam nach Jerusalem, um die Mächte bloßzustellen, die ganzen Mächte dort, sie lächerlich zu machen. Was wollt ihr? Pilatus, du hättest keine Macht über mir, wenn dir die Macht nicht von oben, von irgendwo anders gegeben worden wäre. Hättest keine Macht. Die Menschen haben keine Macht. Du musst eines wissen, die haben keine Macht, es sei denn, es ist ihnen von Gott was gegeben worden, dass sie irgendwo Macht haben. Über dein Schicksal, dein Leben. Er hat sie überzeugt, Leute, es ist alles sinnlos, was ihr da macht. Es ist sinnlos, was ihr da macht. Die Sache ist gar nicht Rede wert. Er lässt sich zuerst alles geschehen, alles gewähren. Die Mächtigen, die toben sich aus und sagen, das werden wir dir schon noch zeigen. Und sie drohen ihm. Sein Grab wird sogar bewacht. Kannst du vorstellen, in der Geschichte, sein Grab wird bewacht. So was Lächerliches. Und dann kauft man die Zeugen wieder falsche Zeugen, die erzählen, seine Jünger hätten ihn gestohlen, dass er nicht mehr da ist. Gott bekennt sich zu Jesus, dem Heiland. Jesus hat keine Angst vor ihren Lügen und ihr ganzes Gebärden, hat keine Angst vor diesen ganzen Drohungen. Weißt du, wer dich schlägt? Verstehst du? Weissage, verstehst du, deine Ämter sind verspottet, verhöhnt worden. Das ist alles lächerlich gemacht worden. Und Jesus lässt Gebärden, sitzt da. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Schaf oder ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde, ließ sich alles gefallen. Komisch, sehr komisch. Aber das ist Gottes Spiel, Gottes Absicht. So wird der Teufel besiegt durch Sanftmut. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Ein paar Stunden später, weißt du, nicht einmal der Pilatus, niemand, der Pilatus spürt, das ist ein Gerechter. Hat mit diesem Gerechten nichts zu schaffen, sogar seine Frau gibt ihm eine Nachricht. Und die Leute rufen, kreuzige ihn, und er muss nachgeben. Und er hat es nachgegeben unter Druck. Wenn du den nicht kreuzigst und den Barabbas freigibst, den Mörder, wenn du den freigibst, bist du nicht mehr des Kaisers Freund. Du siehst also, der Teufel arbeitet mit Drohungen, aber er sagt, mach das. Warte ab bis Ostern. Und plötzlich schlägt die Stimmung um. Plötzlich ist, da zittern sie alle. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen Tagen passiert ist? Jesus zog als König nach Jerusalem ein und als Gott verlässt er die Stadt. Als König zieht er ein nach Jerusalem und als Gott verlässt er die Stadt. Und Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Nicht mehr Jesus, sondern Herr Jesus hat einen Titel bekommen. Er stirbt. Als Gott, der römische Hauptmann, sagt, das war wirklich Gottes Sohn, der erste Zeuge, der es erkennt, ohne den Heiligen Geist, das ist der römische Soldat, er war wirklich Gottes Sohn. Und Pilatus schreibt auf der Tafel, der dort hängt, Jesus von Nazareth, König der Juden. Wenn du diesen Namen zusammen addierst, die hebräischen Buchstaben, das heißt Jahwe. Die haben den Jahwe gekreuzigt. Und jeder, der vorbeiging, dann sagten die Juden, nimm die Tafel runter und schreib, er hat's gesagt, er wäre der König der Juden. Nein, Pilatus sagt, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und es heißt, ihr habt den Jahwe gekreuzigt. Euer Gott habt ihr gekreuzigt, euer Judengott. Das war schrecklich für die Gesellschaft damals. Er hat sie bloßgestellt. Ihr habt Gott gekreuzigt, Leute. Wer die Symbole nicht versteht, wird keine Ahnung haben, was das alles bedeutet, was da alles dort passiert in Jerusalem. Aber wenn du hineindenkst und dich hineinversetzt in die ganze Geschichte und ein bisschen tiefer gräbst in der Bibel, plötzlich merkst du, da ist ein Geheimnis. Weißt du, da gibt es eine ganze Menge Zuschauer, wie beim Fußballspiel. 11 oder 22 Leute spielen unten und dann singt deine Mannschaft, wir haben gesiegt. Von wegen wir. Die haben gesiegt da unten. Und heute, dank Jesu, hast du das Recht zu sagen, wir haben gesiegt. Aber wir waren nur Zuschauer in der Arena. Wir haben nur bewundert und ihn ermutigt vielleicht oder einfach die Daumen gedrückt. Es war ein Stellvertreterkrieg und Kampf. Und es ging um die ganze Menschheit. Es ging um die ganze Welt. Es ging um den ganzen Kosmos. Weißt du, das war keine fromme Show. Es war ein harter Kampf. Du kommst zu mir mit Schild und Spieß und Schwert. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Jesus macht dir keine große Show. Er hängt am Kreuz, steigt vom Kreuz nicht runter. Er hätte vom Kreuz runtersteigen können. Wäre eine Kleinigkeit. Für ihn wäre das eine Kleinigkeit gewesen. Er ist zugerichtet. Hässlicher geht es nicht mehr. Elender sieht er nicht mehr aus. Kann kein Mensch mehr aussehen. Und er durchschreitet das Tal des Todes. Weißt du, auf der einen Seite ist in Jerusalem, auf der einen Seite ist Golgatha und dann ist dazwischen das Kidron-Tal und auf der anderen Seite ist der Ölberg und Jesus fährt vom Ölberg in den Himmel, aber er durchschreitet dieses Kidron-Tal, dieses Gehenna, dieses Abfall, den Abfallhaufen, den Todestal, er durchschreitet das und dann vom Ölberg fährt der König als Gott in den Himmel. Er hat Satan und sein Reich besiegt und jetzt, weißt du, wo David den Goliath geschlagen hat, weißt du, der hat nicht einmal die richtigen Waffen dabei gehabt, der David. Aber er hat es erledigt, alles. Und dann haben die Israeliten die Philister gejagt und gesiegt, weil hier der Starke besiegt wurde. Und für dich ist der Starke gebunden, für dich ist der Starke vernichtet, für dich ist der Starke besiegt. Und das soll das jetzt die Philister jagen, deine Philister, wie sie auch immer heißen. Jesus hat die Verachtung besiegt, er hat die Einsamkeit besiegt, das sind deine Philister. Du musst nicht in den Menschen sehen, ja, das ist auch so ein komischer. Oder sie. Nein. Er hat die Kritik besiegt, den Geist der Kritik, den Geist des Spottes. All diese Dämonen hat er besiegt. Und jetzt stehen wir drüber, weil er das alles durchlitten hat. Er hat jede Erniedrigung besiegt, jeden Verrat, Verleumdung, jede Demütigung hat er, alles hat er unter seine Füße bekommen, hat alles besiegt. Der Kampf war ein Werk Satans und das Ende gehörte Gott. Und er hat triumphiert. Jesus entschied den Ausgang, seine Entschlossenheit, seine Treue zu Gott. Ich werde nicht aufgeben. Vater, hilf mir. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus vertraute auf Gottes Kraft, vertraute seinem Vater. Und das ist, was du auch und was ich tun darf. Ich darf auf Gott vertrauen. Und ich darf dieses Tal durchschreiten. Und es gibt ein Ölberg. Nicht nur Golgatha. Es gibt auch ein Ölberg für uns. Wo wir in den Himmel gehen. Dieser Kampf in der Arena. Diese Schlacht, die auf Golgatha geschah. Jetzt darf ich noch ein paar Sachen sagen. Und bitte entschuldigt mich, wenn ich ein bisschen anders denke, wie du vielleicht denkst, dass Christen denken sollten. Jesus war nicht zimperlich. Ein zimperlicher Mensch hätte das nie und nimmer geschafft. Wehleidig. Hoffentlich passiert uns nichts. Jesus war nicht zimperlich. Er war nicht entnervt. Er war nicht energielos. Auch wenn er Wasser und Blut schwitzte. Er war nicht geknickt, sondern er ging aufrecht. Er sagt, ich sterbe, wenn ich sterbe, lieber aufrecht, als statt, dass ich euch in die Knie gehe. Golgatha ist nichts für Zuschauer, obwohl wir die Zuschauer sind. Und wir sollten von Jesus lernen, wie man kämpft. So wie die DDR-Leute gesagt haben, von der Sowjetunion kann man lernen, wie man siegt. So sollst du von Jesus lernen, wie man siegt, wie man kämpft, wie man vorwärts geht. Golgatha ist für jemand, der bereit ist zu kämpfen, entschieden ist, der die Salbung über sein Leben hat. Weißt du, die Brüder des Davids haben nicht gekämpft, die haben Angst gehabt. Der Saul hat Angst gehabt, bis der Gesalbte kam. Deshalb, der Kampf ist was für gesalbte Menschen. Und Jesus war der Vorkämpfer. Hier auf Golgatha. Hier sprang er für dich und mich in den Riss. So nicht. Und hat uns gezeigt, wie man das macht. Der Sieger betritt die Arena. Er geht hinein in den Tod und er unterschreibt sein Zeugnis, seine Botschaft, seine Sendung, seine Vision mit seinem eigenen Leben. Menschen, die nicht mit ihrem Leben die Sache unterschreiben können, sind nicht wert, dass man sie überhaupt erwähnt. Ja, furchtbar. Was könnte was passieren? Hier wird er geschlagen, bedroht, verspottet, verlästert, verachtet, verletzt, verwundet. Und das alles nur, um uns zu zeigen, schau das Happy End an. Es gibt ein Ostern. Es gibt ein Ostern. Es gibt eine Auferstehung. Und wir haben gesiegt. Jetzt gehst du nach Hause als Zuschauer. Jetzt weiß ich, Halleluja, die Schlacht ist gewonnen. Wir haben gesiegt. Der Marathonläufer kommt und bricht zusammen und bringt mir diese gute Nachricht. Wir haben gesiegt. Und dann gehen Lichter auf plötzlich. Dann die Frauen fangen an, das Kochen und Mahlzeiten zu richten. Die ganzen Barrikaden werden abgebaut. Wir haben gesiegt. Wir müssen jetzt keine Angst mehr haben. Der Feind liegt am Boden. Wir haben gewonnen. Wir machen jetzt weiter. Das zeigt uns, wenn du Golgatha begriffen hast, richtig erfasst hast, so wie ich gestern sagte vom Kreuz, wenn du das Kreuz richtig verstanden hast, wenn du Golgatha richtig erfasst hast, dann heißt es für dich, egal in welcher Situation du dich befindest, wir machen weiter. Halleluja. Wir machen weiter. Wenn 1.000 auf der Seite und 10.000 auf der anderen Seite fallen, wir machen weiter. Psalm 91. Wir kapitulieren nicht. Wir geben uns nicht auf. Wir gehen nicht zurück. Wir resignieren nicht. Weißt du, die Leute sind nach Hause gegangen, nachdem sie die Nachricht gehört haben. Wir haben gesiegt. Ach, plötzlich Entspannung. Wenn du Golgatha begriffen hast, kannst du dich entspannen. Du kannst nach Hause gehen und kannst sagen, wir haben den Feind geschlagen. Nicht du. Jesus hat den Feind geschlagen. So wie beim Fußballspiel. Wir, Halleluja, wir haben gesiegt. Wir haben ihn in die Flucht gejagt. Wir waren erfolgreich. Ja, aber das hat er alles doch er gemacht. Gewiss hat er gemacht. Aber er lässt dir den Sieg über zum Feiern. Und Christen sollten lernen zu feiern. Den Sieg Jesu, Ostern zu feiern. Er ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Jetzt ist sein Sieg auch dein Sieg. Und unser Sieg, Halleluja. Und jetzt kommt etwas noch auf dich zu. Die Kunst der Aneignung. Wie eigne ich mich die Segnungen Gottes an? Wie eigne ich mich die Siege Gottes an? Wie eigne ich mir die Verheißungen Gottes an? Du gehst nach Hause und dann nimmst ein Transparent um dein, ja, oder ein Plakat und sagst, ich habe gewonnen, wir haben gewonnen. Schau, wenn die hier vom Spiel zurückkommen. Die Straßenbahn, die U-Bahn ist alles voll. Und da wird krakeelt, da wird sogar extra U-Bahnen eingesetzt. Damit die Leute, die auf dem Fest waren, nach Hause gebracht werden. Die betrinken sich. Ja. Die feiern, sind ausgelassen, wir haben gesiegt. Kannst du dir vorstellen? Wir haben gesiegt. Und das ist die Freude. Du solltest von Fußball, vom Sport, da solltest was lernen, wie man Siege feiert, wie man Siege annimmt. Ja, du warst nicht da unten, da waren 10 andere oder 11 andere. Da war einer, der die Tore gehalten hat. Der hat's entschieden letztendlich, der hat die Tore gehalten. Die Schläge Satans erhalten oder gehalten und ausgehalten, der hat sie alle abgefangen. Jesus ist dieser Torwart, der eigentlich alles bei uns abgefangen hat. Halleluja. Und deshalb hat der Teufel so viel Minuspunkte. Deshalb ist er so ein großer Verlierer. Unser Herr, der hat sie alle abgefangen. Und das ist Aneignen. Das Aneignen ist ein Kunststück. Jesus, Jerusalem, Golgatha und so weiter. Für Jesus war Jerusalem und Golgatha ein Heimspiel. Geschwister, das war ein Heimspiel. Was dort passiert am dritten Tag, ist diese Wiederherstellung. Und er geht Schlag auf Schlag. Er wird Israel aufrichten. Das hat er gesagt, die Jünger haben gebeten, wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Wann wirst du den Tempel aufbauen wieder? Und er sagt, in 3 Tagen. Der Tempel wird in 3 Tagen wieder aufgebaut. Und das war einer seiner Anklagepunkte. Und er hat dann über sein Leib gesagt, über seinen Körper, dass er 3 Tage in der Unterwelt sein wird. Diese Wiederherstellung. Weißt du, diese Wiederherstellung hat stattgefunden, Leute, ob ihr glaubt oder nicht. Wir können auch anderer Meinung sein. Der Judentempel wurde zerstört. Boah, hat er nicht gesagt, er wird das Haus Davids aufbauen? Der Tempel wurde zerstört, 70 nach Christus. Ein paar Jahre danach, nachdem das alles passierte in Jerusalem, der Vorhang zerriss. Die Erde bebte, die Sonne verfinsterte sich. Selbst die Sonne konnte nicht diesen Anblick ertragen. Der Sohn Gottes geht so einen Weg. Die Sonne, das gerechteste und das reinste Wesen eigentlich, was wir hier kennen. Und der Tempel wurde zerstört. Der Judentempel. Da blieb kein Stein auf den anderen, hat Jesus gesagt. Was hier übrig ist noch heute, vielleicht ist noch ein Teil der Klagemauer. Aber wisst ihr, was dann passierte? Mit dem geraubten Schatz hat Titus nachher in Rom das große Amphitheater, das Kolosseum aufgebaut. Der Teufel ist ein Dieb. Und gestern habe ich euch gepredigt, hört euch die CD an. Der Teufel ist ein Dieb. Und der Herr Jesus hat auch daraus einen Triumph gemacht. Weißt du, das ist als eine jüdische Katastrophe. Und die meisten Juden schreiben und sagen, das ist die jüdische Katastrophe, 70 nach Christus, die Zerstörung des Tempels. Es ist von Gott gewollt und von Gott zugelassen und nicht verhindert. Gott hätte es verhindern können. Es sah so ein Stück weit sah aus, als wenn die Juden siegen würden gegen die Römer, aber die Römer kamen es trotzdem. Und Jesus kam, dem Teufel eine Beute abzunehmen. Hört mir zu, passt gut auf. Das Kolosseum, es wurde mit den Opfern und mit dem Schatz aus dem Tempel in Jerusalem aufgebaut, ausschließlich. Ausschließlich aus dem Schatz, aus dem Heiligtum. Weißt du, die heiligen Gefäße wurden alle eingeschmolzen. Das, was Gott einmal dienen sollte und diente, wurde eingeschmolzen. Das ist der Weg der Erniedrigung. Auch Israel ist diesen Weg gegangen und musste diesen Weg gehen, denn der Sohn Gottes gegangen ist. Der Tempel wurde zerstört und die Geräte wurden eingeschmolzen. Und daraus wurde dann die große Arena, die bis heute noch so steht, aus diesen heiligen Geräten, aus dem jüdischen Tempel, das eigentlich Gott dienen solle, Gott verherrlichen sollte. Jetzt werden Götzen verherrlicht. Sieht so aus. 10 Jahre später wurde dieses Kolosseum von Titus eingeweiht, dieses riesige Stadion. Und 200 Jahre lang, hört mal, 200 Jahre lang wurden dort Christen gemartert, gequält, wilden Tieren vorgeworfen. Also Gladiatoren mussten sie kämpfen, also und so weiter, um nur die Bevölkerung zu unterhalten, Brot und Spiele. 200 Jahre lang haben Christen dort gekämpft. Und man sagt, dass sogar vielleicht der Apostel Paulus auch dort war und Petrus auch dort sein Leben gelassen hat, als Schauspiel. Und ich kann mir vorstellen, der Teufel hat triumphiert, Petrus, guck mal an. Und das war alles, passierte alles auf dem Schatz oder auf dem Grund oder auf der Basis von dem Schatz aus Jerusalem. Du sagst ja, wie erklärst du das alles? Für die Beteiligten ist es schwer zu verstehen, aber wenn du die Geschichte kennst, die Hintergrundgeschichte kennst, Gott arbeitet genau umgekehrt. Bevor er etwas erhöht, erniedrigt er. Das ist Gottes Arbeitsweise. Bevor Gott siegt und triumphiert, musst du zuerst ganz tief runter. Und Historiker sagen, dass zum Beispiel in diesen 2 Jahrhunderten, als dieses Kolosseum existiert und so weiter, weißt du, alles, die dort hineingingen, das war tödlich. Etwa zwischen 300 und 500.000 Menschen haben ihr Leben dort gelassen, abgesehen von diesen ganzen wilden Tieren, die noch ihr Leben dort gelassen haben. Aber zwischen 300 und 500.000 Menschen, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. In dieser Arena wurde vermutlich mehr Blut vergossen, schreibt jemand, als an jedem anderen Ort der Erde von vergleichbarer Größe. Und Tertullian sagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Wäre das nicht passiert, gäbe es heute keine christliche Kirche. Aber die haben ihr Leben nicht wert geachtet, die haben ihr Leben genauso weggeworfen und genauso in die Bresche geworfen, um des Glaubens willen. Kaiser Konstantin ließ dann, und das hat mich so fasziniert, und ich komme von diesem Kreuz nicht weg. Das hat mich so fasziniert, als er dann Christ wurde, hat er ein Kreuz, ein überdimensionelles Kreuz aufrichten lassen und dann unten runterschreiben lassen, du hast gesiegt, o Galiläa. Du hast gesiegt über das römische Imperium. Du hast gesiegt über das Judentum. Du hast gesiegt über alle möglichen Heiden und Religionen und Kulte. Du hast gesiegt. Jesus hat bitte die Arena. Weißt du, und die Sache geht weiter. Die Geschichte geht weiter. Dort im Kolosseum von Rom wurde weiter gekämpft. Hat sich Gott weiter bekannt oder nicht bekannt? Es sah so aus, als ob er nicht bekennen würde. Die Menschen sterben. Paulus, Petrus und all die vielen Heiligen. Tausende und Abertausende sterben für ihr Zeugnis und werden wilden Tieren vorgeworfen. Aber das ist der Same für das Reich Gottes. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und Zeuge heißt Märtyrer werden. Und er hat gesagt, ich werde siegen. Ich werde das Haus Israel aufrichten. Stell dir mal vor, wäre das alles nicht passiert, wäre Jesus nicht gekommen, wäre Jesus nicht gestorben. Wir wüssten nichts über Judentum, wir wüssten nichts über Abraham, nichts über Moses, nichts über das Gesetz. Überhaupt nichts, nicht mal die 10 Gebote würden wir kennen. Aber er hat es alles populär gemacht. In die Welt hinausgetragen, ins Zentrum, ins römische Imperium. Er hat gesiegt über alle Mythen und Ideologien, hat gesiegt über jeden Aberglauben, über jede Fürsten und Mächte und Gewalten, wie auch immer. Ich lasse es dahingestellt, ob das richtig war, wie die Sache vorgetragen wurde. Aber letztendlich, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Er hat gesiegt. Und Jesus hat ein Evangelium des Sieges uns verkündigt und nicht des Versagens. Ich kann nicht mehr. Bitte betet für mich. Nein. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Das ist, wie Christen gestanden sind. Und er wird Sieger bleiben. Bis in alle Ewigkeit. Ich denke nur an diesen Traum von Nebukadnezar, Daniel 2. Weißt du, es bekommt Konturen heute schon vor unseren Augen, was mit Europa alles geschieht, mit Zypern. Das alte römische Reich zerbricht und zerbröckelt. Daniel 2, du blicktest wie gebannt auf das Standbild, lieber Nebukadnezar, da löste sich plötzlich ein Stein ohne Zutun eines Menschen und traf die Füße aus Eisen und Ton, traf nicht das goldene Haupt, traf nicht die Brust, traf nicht die Lenden, traf die Beine oder die Zehen aus Eisen und Erz und Ton und zermalmte das alles, das ganze Standbild brach mit einem Schlag zusammen. Ton, Eisen, Bronze, Silber, Gold zerfielen zu Staub und wurden wie Spreu vom Winde davongeweht. Keine Spur blieb davon übrig. Der Stein aber, der das Bild zermalmte, aus diesem großen Felsmassiv, das die ganze Erde bedeckte, und dieser Stein wurde größer und stärker und so weiter. Schau, das Christentum ist weltweit, überall, jede Ecke und jeden Winkel dieser Erde. Und dann Vers 44. Und zu der jener Zeit der Könige wird Gott, der Allmächtige des Himmels, ein Reich aufrichten, das nicht mehr untergeht. Ein Reich aufrichten, das nicht mehr untergeht. Geschwister, ich kann glauben nicht, als ich das heute Morgen gelesen habe und die ganzen Spannungen, was in der Welt im Gange ist, sogar der letzte Papst, wahrscheinlich ist dieser Papst der letzte Papst, das ist eine alte Prophetie eines irischen Mönches, der 700-800 Jahre, was er da so eine Liste gemacht hat von Päpsten, ist der letzte Papst. Und der Papst wird ermordet werden und Rom wird verwüstet werden. All das steht, und in der Bibel steht sowas. Dass hier das Tier, das römische Reich, Europa als solches, zermalmt wird und dann wird der Herr ein Reich aufrichten. Doch dieses Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden, keinem Volk auf dieser Welt, nur dem Volk Gottes. Es wird alle jede Reiche zermalmen und endgültig vernichten. Er selbst aber wird in alle Ewigkeit bestehen. Das ist die Gemeinde Jesu Christi. Sein Reich komme, dein Wille geschehe, dein ist die Macht, dein ist die Herrlichkeit. Das ist dieser Sieger, der die Arena betritt. Halleluja. Mein Herz jubelt und ich jauchze und ich freue mich. Mein König kommt. Deshalb haben sich die Christen auch gegrüßt. Maranatha, unser Herr kommt. Wir erleben in diesen Tagen, wo das alles genau passiert, vor unseren Augen bildet sich ein Gebilde. Da ist Erschütterung in der Welt. Deshalb reisen die Politiker auch so hin und her. Achte auf die Signale, hör die Signale. Der Teufel und sein ganzer Anhang sind bereits verloren. Und das muss uns bewusst werden. Heute Morgen muss uns bewusst werden, die Reiche dieser Welt sind verloren. Sie haben ausgedient und sind abgewirtschaftet. Ihre Münzen gelten nicht mehr. Das Evangelium. Wir haben gesiegt. Halleluja. Wir haben gesiegt. Wenn du nur auf der Tribüne dieses Wort hörst, irgendwo über den Fernseher, über Radio, über das Internet, im Gottesdienst, in einer Predigt, egal wo, wenn du das erfährst in der U-Bahn, wir haben gesiegt. Weißt du, da solltest du ausspringen und sagen, Halleluja, wir haben in den Namen Gottes den Sieg, im Namen Jesu. Geschwister, wir haben gesiegt, weil der Galiläer gesiegt hat. Jesus von Nazareth. Weißt du, der angebliche Versager, der hat gesiegt. Der sah so aus, ach, guck, was ist eine ganze Vision, was ist da draus geworden? Sogar seine eigenen Jünger laufen ihm davon. Der Verachtete, der Verspottete hat gesiegt. Der Unwerteste hat gesiegt. Jesus Christus, der Todgesagte, der Todgeglaubte, der hat gesiegt. Identifizier dich mit dem Sieger. Sag deinen Gedanken, hört auf Jesus, er hat gesiegt. Auf deine Gefühle. Und das ist, was ich gelernt habe in meinem christlichen Leben. Nicht mehr auf meine Gefühle zu achten und auf meine Gedanken zu achten oder auf meine Stimmen zu achten. Ich achte das, was mir das Evangelium sagt. Wir haben gesiegt. Halleluja. Und du darfst auftrumpfen, so wie Jesus aufgetrumpft ist. Natürlich, wenn du ängstlich bist, jagt dich jeder Dackel. Verstehst du? Also, wenn du zaghaft bist, mutlos bist, es hängt ja von dir ab, wie du reagierst. Identifizier dich mit deinem Sieger. Deine Gefühle. Oh, Jesus hat gesiegt. Nicht ich. Er hat gesiegt. Und er kämpft für mich. Er streitet für mich. Sag wie Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehst? Proklamier den Sieg Jesu. Viel mehr. Nicht deine Probleme und deine Zipperleins und deine Ängste und was deine Bedenken. Erlaub nicht, dass der Teufel zu dir redet. Verstopf sein Lügenmaul. Weißt du, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Nein, egal, wenn ich von dieser Welt gehe, ich bin König. Ich bin als Mensch in diese Welt gekommen und als Gottes Sohn gehe ich von dieser Welt. Das ist, was Gott aus mir macht, wie er mich verwandelt. Ich bin als elender, armer Tropf in diese Welt gekommen, aber ich verlasse diese Welt als König, als Sohn Gottes, Tochter Gottes, weil ich an Jesus glaube. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erlaub nicht, dass der Teufel dich unterbricht und dir Gedanken einpflanzt. Glaub nicht seinem Schwindel. Ich glaube ihm nicht, verstehst du? Ich nehme ihn gar nicht ernst. Der kann quatschen, so viel er will. Ich weiß nicht, ich habe eigentlich für Boxen mich nie interessiert, aber als damals Cassius Clay geboxt hat, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, verstehst du? Dieser Großmaul hatte so Sprüche gemacht, hatte so sein Gegenüber immer fertig gemacht, sondern in den Sprüchen. Der Teufel versucht dich in den Sprüchen vorher fertig zu machen. Weißt du, und dann kämpft er und die Boxer machen das auch. Auch Klitschko, wenn du da anguckst, auch die machen große Sprüche vorher. Die wollen schon das Moralische denen so einreden, dass sie ja nicht wagen, dass sie schon fertig sind, bevor sie in die Arena gehen. Achte nicht auf das Gebrüll des Teufels. Achte nicht. Weißt du, erlaub nicht dem Teufel, dass er dir sagt, ach, dass du schwach bist, ach, ich bin so schwach. Nein, der Arme spreche, ich bin stark und reich und gesegnet. Der Verlorene soll sich nicht verloren sehen. Wir sind nicht verloren. Du kannst gar nicht verloren gehen. Die Augen Gottes sehen überall hin. Du kannst gar nicht verloren gehen, selbst wenn du wolltest. Selbst wenn du ans äußerste Ende der Welt fliegen würdest, du kannst nicht. Du kannst nicht verloren gehen. Gott liebt dich. Weißt du, der Teufel möchte sagen, ja, dich liebt niemand. Sag nicht, niemand ist für mich da. Niemand verteidigt mich. Niemand kümmert sich um mich. Das sind alles nur Lügen Satans. Es ist einer, der sich um dich kümmert. Und das ist der Vater im Himmel, Halleluja. Der denkt jede Sekunde 10-mal an dich. So schnell kannst du gar nicht denken. Er denkt an dich und kümmert sich um dich. Er kennt deine Wünsche, deine Träume, deine Anliegen, deinen Kummer, deine Krankheit, deine Not schon von Ferne und noch ehe das passiert. Sag wie der Hiob, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Sieger ist auf meiner Seite. Wir sind in dem Verein, der siegt, Halleluja. Du bist in der Gemeinde Jesu Christi. Du musst nicht in dieser oder jener Gemeinde sein. Du musst ein Glied am Leibe Jesu Christi sein. Und dann bist du auf der Seite des Siegers, Lob und Dank. Betone das. Und während du das betonst, weißt du musst vielleicht manchmal ganz laut schreien, Jesus ist Sieger! Da muss mal die Fenster klirren oder das Glas zittern und so weiter. Du musst manchmal rausrufen, Jesus ist Sieger, Halleluja! Und da wirst du merken plötzlich, wie die Geister weglaufen und die Tür zuschlagen und mit dir nichts mehr zu tun haben wollen. Geschwister, wir haben verlernt, Sieger uns anzueignen. Wie lebt man ein siegreiches Leben? Indem man immer nur an Niederlagen denkt und einplant. Was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Du hast einen Stellvertreter, der hat für dich gekämpft, für dich gerungen. Versteh die Sache mit dem Stellvertreter. Jemand hat für dich sein Leben gelassen. Und jetzt gehst du nach Hause und dankst Gott. Wie Maximilian Kolbe, Maximilian Kolbe ist selig gesprochen worden, glaube ich, sogar deswegen. Weißt du, da im KZ, da sollte jeder Zehnte hingerichtet werden und da wird abgezählt 7, 8, 9, 10 und der Zehnte sollte vortreten und wird erschossen im Hitlerreich. Und dann geht Maximilian Kolbe vor und sagt, ich bin Nummer 10. Und dann gibt es ein kleines Gedrängel, nein, du bist Nummer 9. Und nein, ich bin Nummer 10. Oder ich gehe für dich in den Riss. Und wenn du nach Hause kommst, grüß deine Familie, war ein Schwabe, der das nachher verbreitet hat. Er starb für mich. Nummer 10. Sowas gibt es. Jemand hat für dich sein Leben gelassen. In Frankreich steht in den französischen Annalen, in Geschichtsbüchern. Da gab es eine Mobilmachung unter Napoleon. Und da war ein ganz schlauer Bauer aus dem Elsass. Und er fragte bei dieser Mobilmachung, ja, wie geht es? Kann ich auch jemand anders in die Armee schicken? Dann natürlich, der Armee zusammenstellte, ja, freilich. Und dann hat er einen Landstreicher genommen, hat ihm Geld gegeben, du gehst für mich in die Armee. Ja, okay, und der ist gegangen. Hat sich ein bisschen dumm angestellt, ist gleich bei der ersten Schlacht erschossen worden. Dann kam eine neue Schlacht wieder und gab es wieder eine neue Mobilmachung und der Bauer wurde wieder angeschrieben und da kam wieder, sie müssen in die Armee. Eine Mobilmachung findet statt. Dann sagt er, nee, ich bin schon tot. Bin schon erschossen. Ich existiere nicht mehr. Also sie sind doch da. Und dann gab es ein Gerichtsverfahren und das Gerichtsverfahren hat dem Mann Recht gegeben, der muss nicht mehr in die Armee gehen, denn er hat schon gebüßt. Er ist schon erschossen. Der Stellvertreter starb für ihn. Verstehst? Du musst lernen, das anzunehmen und nicht gleich alles akzeptieren und gleich alles zu Herzen nehmen. Es war ein schlauer Bauer. Es war ein schlauer Bauer. Und wenn der Bauer schon schlau sein kann, dann kannst du als Städter noch viel schlauer sein. Aufgeklärt und clever. Weißt du? Ja, du sagst, aber das ist alles theoretisch. Ja, der Bauer ist theoretisch am Leben. Er lebt, weil jemand anders für ihn in den Riss ging. An die Front und gekämpft hat. Gesiegt hast du, O Galiläa. Ja, aber das ist alles theoretisch, Bruder Matthäus. Ja, gewiss. Alles ist passiert in meinem Kopf. Alles passiert in meinem Denken. Wie heißt es in der Bibel? Weißt du, in der Bibel stehen manchmal merkwürdige Geschichten und Sachen und Formulierungen. Golgatha heißt übersetzt oder verdolmetscht, das heißt verdolmetscht, steht dort Schädelstätte. Weißt du, das, was auf Golgatha vor 2000 Jahren passierte, ist sinnlos. Hör mir zu, hast richtig gehört. Ist wertlos. Wenn es dort nur historisch belegt bleibt, ja, er starb dort auf Golgatha, dieser Jesus Christus. Es muss auch in deinem Schädel, in deine Schädelstätte eingehen, in deinen Kopf eingehen. Er starb für mich dort, stellvertretend. Ja, aber das ist alles nur theoretisch. Ja, gewiss. Das ganze Evangelium ist theoretisch. Es muss praktisch werden. Und das bestimmst du, wie praktisch das Evangelium in deinem Leben wird. Einfach, dass es umsetzt, dass du auf den Sieg Jesu eingehst und sagst, danke Jesus, oh, weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Und dann erlaubst du dem Teufel nicht, dass er triumphiert. Nein, sagst selbst mit deiner Traurigkeit. Weißt du, da zieht man sich nicht dunkel an und schwarz bei Beerdigung. Verstehst? Nein, da zieht man weiße Kleider an, wir gehen in den Himmel. Wir gehen zu Jesus und da wird, im Himmel gibt es kein Schwarz. Schwarz ist nicht keine natürliche Farbe. Vielleicht die Kohlen, die verkohlt sind aus der Hölle. Jesus ist Sieger, der Herr aller Dinge. Und er will heute auch in deinem Leben Sieger sein. Heute Morgen hat mir jemand geschrieben, ein schönes Lied geschickt und in Englisch natürlich. Und weißt du, Jesus ist der Herr und er will deine Berge bewegen. Deine Berge bewegen. Ich habe dieses Lied 2-3 Mal angehört. Er war so toll. Jesus möchte deine Berge bewegen. Deine Probleme bewegen. Deine Angelegenheiten bewegen. Die Berge. Vertrau ihm. Leg das alles in seine Hand. Er will für dich streiten. Er wird für dich arbeiten. Er will deine Berge bewegen. Dieser Sieger von Golgatha. Er geht aus der Arena raus. Und jetzt er will deine Berge bewegen. Deine Angelegenheiten. Er will dein Überwinder sein und dir helfen, dass du überwindest, die zur Seite stehen. Der Sieger Jesus kommt bald wieder, Leute, um den Sieg einfach voll einzunehmen. Alle, die gesiegt haben, alle Überwinder, eine Überwindergemeinde zu sich zu nehmen. Dieser Sieger kommt bald wieder. Seine Stunde, seine Ehrung kommt. Verstehst du? Und dann werden wir, die wir mit Christus gelitten, gekämpft, ausgehalten haben, durchgestanden sind, wir werden mit ihm mit auf dem Triumphwagen sein. Und dann werde ich, wie auf dem Karnevalsumzug, Halleluja, ich hab's gesiegt. Leute, ja, wir reden so. Aber Jesus starb. Hört mir zu. Und ihr habt die Beweise, ich habe aber die Zeit nicht mehr dazu, alles noch zu erklären. Jesus starb als Karnevalsprinz. Verstehst du, man hat ihm eine Mütze aufgesetzt, man hat ihm Klamotten angesagt, so als Kleider, Faschingskleider angezogen. Dann, es war eine Sitte, dort einen freizugeben an diesem Tag für die Römer. Entweder Barabbas oder so, eine Sitte. Und das war Karnevalsitte, Faschingssitte. Und Jesus wurde so gekreuzigt. Deshalb, ich freue mich, ich stehe mit Jesus auf dem Karnevalswagen und sage, Glory, Glory, Halleluja. Und preis den Herrn und rühm den Herrn. Bin so voll von Gott, dass es für den Teufel gar kein Platz mehr ist. Und da muss es gehen. Und Jesus kommt, um seine Ehrung zu erfahren. Er ist würdig. Und Gott hat einen Namen ihm gegeben, der über alle Namen ist. Alle Knie müssen sich beugen und alle Zungen müssen bekennen. Ob sie sich zu Jesus bekehren, steht nicht in der Bibel. Aber sie werden bekennen, er ist Herr. Die werden sich bücken. Er ist Herr. Alle Herrschaften, egal wo sie kommen, auch der Herr Obama, der wird nicht mehr so gerade stehen und die Nase hochheben. Der wird sich auch bücken müssen. Amerikaner. Alle miteinander. Russen. Der Putin. Überleg einmal, alle diese Mächtigen, die ganzen Bosse, Finanzbosse, die ganzen Banker, die werden sich bücken. Er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr, er ist Herr. Er für alle Ewigkeit, er ist Herr. Und Jesus wird ein gerechter König sein. Ein anderes Thema, gehe ich nicht mehr drauf ein. Aber sie werden bekennen, sie werden sich vor ihm beugen müssen. Und nur die, die mit Christus gelebt haben, die Christus aufgenommen haben, die werden mit Christus regieren, nicht die anderen. Nicht die anderen. Denk nicht, dass es die anderen sein werden. Deshalb, es lohnt sich, jetzt zu leben für Jesus. Jetzt zu leben, es lohnt sich, sein Leben in die Bresche zu werfen und zu sagen, komm ich um, so komm ich um, egal, ich mache eine ganze Sache mit dem Herrn Jesus. Vollkommen egal, ob ich alles verliere, ob ich als Versager dastehe. Es ist vollkommen egal, wie die Leute von mir denken und was sie von mir halten. Ich lebe für Jesus und arbeite für Jesus und kämpfe für Jesus. Und wenn die mich erschießen, sie erschießen mich für Jesus. Weißt du, wir müssen aufhören. So sanftes Evangelium zu verkündigen. Weißt du, so viele Christen, die sind verfallen, dieses sanftes Evangelium. Nur Jesus, der dienende Jesus, der segnende Jesus, der heilende Jesus. Nein, Jesus ist auch der kämpfende Jesus und der siegende Jesus. Halleluja. Was nützen mir meine ganzen Segnungen, wenn ich die nicht verwalte und verarbeite und nicht unter Kontrolle habe, die Dinge? Es ist so wichtig, dass ich in dem Sieg Jesu lebe. Halleluja. Lass uns aufstehen. Peter, wir haben noch bestimmt ein Siegeslied. Oder du hast ein Siegeslied für uns vorbereitet. Wir wollen den Sieg Jesu feiern. Halleluja, Heiland, schenk meinen Geschwistern Sieg auf der ganzen Linie. Weil Jesus lebt, lebe ich auch morgen. Habe ich Zukunft, habe ich eine Ewigkeit, habe ich ja eine herrliche Zukunft für mein Leben. Jesus lebt, Jesus ist mein Herr und Jesus regiert. Er ist heute noch der große Herrscher. Und in meinem Leben, und er wird bald kommen, und vielleicht schneller als wir denken, wir sind mittendrin in diesem Endgeschehen. Es wackelt und zittert alles. Dieser Fels rast auf dieses Standbild, auf die ganze Weltwirtschaft, auf die ganze Globalisierung, auf die ganzen Politiker. Und das Standbild wird zermahnt werden. Und das, was aus Ton und Erz wird, das wird verstreut werden in alle Winde, Richtungen. Da wird nicht mehr viel davon übrig bleiben. Weißt du, und dann wird der Herr sein Reich aufrichten. Ein gerechtes Reich. Und die Völker werden sich einander lieben. Und die Völker werden miteinander Frieden haben. Die Palästinenser mit den Israelis und die Israelis mit den Palästinensern. Und die Deutschen, da haben die auch Feinde. Die haben sich jetzt schon inzwischen ausgesöhnt, aber da gibt es bestimmt noch welche, die eine nicht mögen. Und die werden einander verstehen und füreinander da sein. Es wird eine Zeit sein, wo der Löwe mit dem Ochsen zusammen Gras frisst. Halleluja, eine tolle Zeit, Jesus. Ich freue mich. Der Tag deiner Ehrung kommt. Der Sieger wird vollkommen auf dem Podest gestellt und wir werden mit ihm auf dem Triumphwagen sein, weil wir mit das Gleiche leiden. Wenn wir mit Christus mitgekreuzigt sind, werden wir mit Christus auch mitherrschen. Danke, Jesus, für diese Botschaft heute Morgen. Danke, dass du mein Herz berührt hast und du bist gerade dabei, die Berge, unsere, meine Berge zu verrücken. Halleluja. Und wenn irgendjemand noch Berge in seinem Leben hat, auch seine Berge wirst du verrücken. Und du wirst eine Ebene schaffen, eine schöne, glatte Ebene, eine überschaubare Ebene. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.